Liebe Freunde und liebe Brüder und Schwestern, wir sind schon am dritten Abend angekommen. Es ist schon Halbzeit wieder diese Tage. Aber wir sind dankbar, dass der Herr Gnade geschenkt hat und Bewahrung. Und wir wollen heute das Thema miteinander betrachten, Gemeinde Jesu in der Endzeit. Morgen dann noch Leben als Christ in der Endzeit. Heute geht es mehr um die Gemeinde, was auf die Gemeinde zukommt. Auch die Zeichen der Zeit, die uns zeigen, dass überhaupt Endzeit ist, weil viele glauben das ja gar nicht und denken, naja, es geht ja immer so weiter, wie die Erde sich entwickelt hat. Aber der Herr Jesus hat ganz klare Zeichen genannt, die uns zur Wachsamkeit gemahnen. Und so möchte ich lesen mit uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, ab Vers 1. Und wenn wir das hören und lesen, da müssen wir berücksichtigen, dass Prophetie mehrere Stufen der Erfüllung hat, biblische Prophetie. Es gibt die Prophetie immer als Vorausblick, die Gott seinen Boten geschenkt hat. Und sie wussten aber nicht, wann sich das erfüllt. Biblische Prophetie hat das Kennzeichen, dass es einfach eine Schau ist in die Zukunft, also die Zukunftsprophetie speziell, aber es ist nicht gesagt, an welchem Jahr genau sich was erfüllen wird. Und so gibt es also Aussagen, die sich in der nächsten Zukunft erfüllt haben, als sie geoffenbart worden sind, den Boten Gottes, und auch Aussagen, die sich dann in fernerer Zukunft erfüllen. Und so wollen wir auch das berücksichtigen, wenn wir jetzt Matthäus 24 ab Vers 1 betrachten. Und wir lesen jetzt Matthäus 24 ab Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Hier mache ich erstmal einen Schnitt und frage euch, wann hat sich das erfüllt? 70 nach Christus. Ja. Das ist also eine Naherfüllung, die schon im ersten Jahrhundert eingetreten ist. Als die Römer Jerusalem erobert haben, da hat ein Soldat eine Brandfackel hineingeworfen in den Tempel und dann ging alles in Flammen auf, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Man hat dann noch den Tempel geplündert, um Gold zu suchen, das da zerschmolzen ist. Was heute in Jerusalem steht, ist nicht ein Rest des Tempels, sondern nur der Umgebungsmauer, nicht der Tempel selber. Es hat sich also wirklich wortwörtlich erfüllt. Nun lesen wir weiter. Und als er, nämlich der Herr Jesus, auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren mit ihm, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Auch hier, kurze Auslegung gleich, es sind drei Fragen, die sie stellen. Wann wird das geschehen, die Tempelzerstörung? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Wiederkunft Jesu, Weltende, das wurde auch zusammengesehen, wird auch zusammentreffen. Aber diese drei Fragen wurden gestellt und der Herr Jesus gibt jetzt eine Antwort, wo sich die Nah- und die Fernerfüllung durchdringen. Die Zerstörung Jerusalems und auch das, was ganz am Ende der Zeit geschehen wird, also nicht im ersten Jahrhundert eingetroffen ist. Und so hören wir jetzt im Zusammenhang die weiteren Verse. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, also der Messias, der Erlöser. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch, nämlich die Jüngerinnen und Jünger Jesu, der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen, vom Glauben nämlich abfallen, und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen.
Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit, wörtlich heißt es die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit und das Übertreten aller Gebote Gottes, überhand nehmen wird, deshalb wird die Liebe in vielen erkalten, abkühlen. Wer aber beharrt, also aushält bis ans Ende in dieser Verfolgungszeit und bösen Zeit, der wird gerettet werden. Und jetzt kommt etwas Positives, was sich parallel dazu entwickelt, nicht nur Gerichte. Und der Herr Jesus sagt in Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Mission, Evangelisation, parallel zum Abfall vom Glauben, parallel zur Verführung, ein Geheimnis Gottes. Ich lese noch drei Verse, die sich auf Israel beziehen in diesem Kapitel. Und zwar, besonders wichtig, wenn wir das auch berücksichtigen, Vers 32 bis 34. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Und der Feigenbaum ist immer ja auch ein Symbol für Israel. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr dies alles seht, so wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich fange mal mit dem letzten an. Der Herr Jesus sagt, wenn der Feigenbaum treibt, seine Blätter saftig werden, seine Zweige Blätter treiben, dann wisst, dass der Sommer nahe ist. Ohne Verschlüsselung gesagt, wenn Israel wieder in sein Land zurückkehrt, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist, wenn ich wiederkomme. Und das haben wir erlebt im 20. Jahrhundert. Ja, diese Staatsgründung Israels 1948. Ein Zeiger an der Weltenuhr, den die Väter des Glaubens in früheren Jahrhunderten noch nicht kannten. Auch ein Martin Luther und andere haben die Wiederkunft Jesu erwartet. Aber das entscheidende Zeichen war damals in der Reformationszeit noch nicht vorhanden, nämlich die Wiederentstehung Israels, das Grünen des Feigenbaums. Und nun möchte ich aber Vers für Vers nochmal entlang gehen ab Vers 3. Die Jünger fragen also, wann wird das geschehen? Die Naherfüllung, 70 nach Christus, Jerusalem wird zerstört werden, der Tempel wird niedergebrannt und alles abgebrochen. Aber auch die Fernerfüllung am Ende der Tage, wobei keiner weiß, Zeit und Stunde weiß niemand, wann der Herr kommt. Wir können das auch nicht berechnen. Im gleichen Kapitel sagt nämlich der Herr, dass es niemand weiß. Vom Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Ganz bewusst hat das Gott so beschlossen. Aber der Herr Jesus hat uns Zeichen gegeben, die sich verdichten auf das Ende hin und die uns zu vermehrter Wachsamkeit anspornen sollen. Und das möchten wir jetzt in aller Kürze betrachten. Ich möchte auch heute noch mal die Möglichkeit geben, nachher noch Fragen zu stellen, nach einer Pause, wo dann auch die gehen können, die schon müde sind. Aber wer nachher noch frisch ist, so etwa um 9, kann noch zurückbleiben, dass wir wie gestern auch noch mal eine kleinere Runde mit Fragen stellen können und machen können. Ich werde also vieles jetzt nur in skizzenhafter Form deshalb sagen können, aus Zeitgründen, aber nachher ist die Möglichkeit. Nun also, als der Herr Jesus das sagte, dann stellten sie diese Fragen. Und die erste Antwort ist die Warnung vor der Verführung für die Zeichen der Endzeit. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Der Herr Jesus spricht auch von Kriegen, Katastrophen, Erdbeben, Hungersnöten, Seuchen. Aber wichtiger ist die Warnung vor der Verführung. Warum? Weil eine Verführung nicht den irdischen Leib unbedingt tötet, sondern unser ewiges Seelenheil uns nimmt. Ja? Deshalb die Warnung vor falschen Christusen und nachher auch vor falschen Propheten, die steht ganz am Anfang. Darauf möchte ich jetzt aber nicht ausführlich eingehen, weil ich das morgen betrachten möchte in Albernau, wenn es über Sekten und diese Fragen geht. Denn sämtliche Gründer von Sekten waren eben falsche Propheten oder auch falsche Christusse. Ich möchte deshalb nur kurz sagen, weil das für alle jetzt wichtig ist, auch die, die morgen nicht kommen können nach Albernau,
Die Frage, woran kann man denn unterscheiden den wahren wiederkommenden Herrn Jesus Christus von den vielen falschen Christussen, die auch heute schon auftreten? Gibt es ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal? Manche sagen an seiner Liebe, aber das kann nachgeahmt werden. Manche sagen an den Nägelmalen, das kann auch nachgeahmt werden. Denkt mal an die Stigmatisationen bei sogenannten katholischen Heiligen. Ja, die haben also auch solche Male, aus welcher Kraft auch immer und welcher Macht das kommt. Aber nein, eindeutig wird sein, dass der Herr Jesus nicht mehr im Stall von Bethlehem kommt auf diese Welt, sondern erhöht zum Vater und von dort wird er wiederkommen auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit. Deshalb, wenn irgendwelche Menschen hier auftreten und sagen, ich bin der Messias, ich bin der wiedergekommene Christus, dann glaubt es ihnen nicht. Selbst wenn sie große Zeichen und Wunder tun. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 24, ja, ich habe das Problem, dass ich zwar die Texte lesen kann, aber die Zahlen nicht mehr, die kleinen Ziffern. Man wird eben auch älter. Aber in den Vers 24, da heißt es, jedenfalls muss ich es jetzt auswendig sagen, es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, sodass auch die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Ihr könnt es nachlesen, ich denke, so steht es auch da. Genau. Und das ist eben die Warnung. Nicht jeder, der Zeichen und Wunder tut, ist auch von Gott gesandt. Da wollen wir auch wachsam sein und prüfen. Denn in 1. Johannes 4, Vers 1 ruft uns Gottes Wort auf, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und falsche Christus gibt es heute auch. Soll ich ein paar Namen nennen? San Myung Moon, Moon-Sekte, Ivo Sasek in der Schweiz oder auch der Christus des Wassermann-Zeitalters oder New Age. Ja, sie haben sich alle an die Stelle Christi gesetzt und beanspruchen Macht über ihre Anhänger, über die Seelen ihrer Anhänger. In Russland ist auch ein Vissarion in Sibirien, der schon Hunderttausende um sich geschart hat. Lassen wir uns nicht verführen, die sind alle normal geboren auf Erden und wollen sich jetzt als Christus ausgeben. Nur durch sie bekommt man die Fülle des Heilsstroms und Ähnliches. Es sind in Wirklichkeit spiritistisch geprägte Männer, vom Vater der Lüge verführt und verführen andere. Falsche Propheten, sämtliche Begründer von Sekten wären zu nennen. Die Bibel sagt ganz klar, dass sie abgeschlossen ist. Am Ende heißt es, wer etwas hinzufügt zu diesem Buch der Offenbarung, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben sind. Wir brauchen nichts hinzufügen und wir dürfen nichts hinzufügen zum Wort Gottes. Wirkliche Prophetie heute ist solche, die das Wort Gottes auslegt in unsere Zeit, aber ohne eigene menschliche Hinzufügungen. Alle Predigt, alle Rede, aller Vortrag muss und soll am Wort Gottes geprüft werden. Was Menschen heutzutage sagen, auch was ich sage. Prüft alles und das Gute behaltet. Es gilt für alles, was Menschen uns weitergeben. Wir sind als mündige Christen aufgerufen, zum allgemeinen Priestertum zu prüfen, was uns heutzutage auch gelehrt wird. In der Endzeit treten besonders viele Verführer auf, falsche Propheten. Dazu aber morgen mehr, wenn ich dann speziell auch über die Sekten noch einiges sagen möchte. Nun haben wir auch schon einiges gehört über die Globalisierung und neue Europa und diese Fragen. Und das berührt sich mit dem, was der Herr Jesus als nächstes nennt, in Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Es gab immer schon Kriege und wird sie auch geben, sogar zur Zeit des Antichristen. Da wird der Friede weggenommen, wenn dann die Gerichte über die Erde ergehen. Obwohl der Antichrist ja behauptet und auch eine Zeit lang es schafft, ein Scheinfriedensreich zu errichten. Aber es ist noch nicht das Friedensreich unseres Herrn und des Messias Jesus Christus, sondern eine teuflische Vorwegnahme. Nun, aber wir werden Kriege haben und das wird und muss so sein. Das sagt Jesus, sagt nicht ich. Keiner von uns wünscht sich Krieg. Und wir sollen friedfertig sein, unsere Feinde sogar lieben als Christen. Aber diese Welt ist eben gottlos überwiegend und Der Mensch, der nicht Frieden im Herzen hat, der ohne Gott leben möchte, er hat keinen Frieden und kann auch keinen wirklichen Frieden schaffen. Aus eigener Anstrengung versucht er, Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden. Aber es gelingt ihm nicht wirklich. Er kann vielleicht Teilerfolge haben, aber nicht den wirklichen dauerhaften Frieden. Und so muss es geschehen, dass Kriege und Gerichte kommen, weil die Menschheit unbußfertig ist und immer mehr dem Bösen zuneigt, anstatt Buße zu tun, umzukehren von dem bösen Weg. Und die Verführung ist ja halt allgegenwärtig, leider, muss man das so sagen. Das ist erst der Anfang der Wehen, sagt der Herr Jesus. Und wir haben zwei Weltkriege hinter uns im 20. Jahrhundert. Der erste Weltkrieg mit 10 Millionen Todesopfern, der zweite mit 55 Millionen. Und in Sahara 12 bis 14 ist auch von einem dritten Weltkrieg vorausgesagt, der sich vor allem um eine Stadt entwickeln wird. Und welche ist das? Jerusalem. Alle Völker auf Erden, man muss das genau lesen, werden gegen Jerusalem marschieren. Es wird ein Taumelbecher werden für die ganze Welt, an dem sie sich wundreiben, heißt es. Aber dann, wenn die Not am größten ist, dann wird der Messias erscheinen. Und zwar werden dann auch die Juden sehen, dass es Jesus ist, den sie gekreuzigt haben, den auch wir gekreuzigt haben. Jeder, der noch nicht Buße über seine Sünde getan hat, der hat Jesus noch gekreuzigt. Aber wir dürfen umkehren, wir dürfen dem Herrn unsere Schuld bringen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz auf Golgatha. Aber dann, wenn das geschieht, dann werden auch die ihn erkennen, die ihn durchbohrt haben. Sie werden auf ihn schauen und Buße tun, umkehren. Es wird dann Erweckung und Bekehrung dort geben, Wiedergeburt. Das ist der Anfang der Wehen. Dann aber vollends die Schlacht von Harmagedon ist dann schon das Ende der Gerichte, die Gott über diese Welt schickt. Es wird sich steigern. Aber es wird noch manches vorher geschehen und ich denke, wir leben auch jetzt schon in der vorantichristlichen Zeit, wo sich die Macht dieses Menschen der Sünde anbahnt, gemäß 2. Thessalonicher 2, der Mensch der Sünde oder des Verderbens, der sich selber in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Ob es jetzt ein wirklicher Tempel ist in Jerusalem, ist nicht auszuschließen. Aber eindeutig ist gemäß 1. Johannesbrief Kapitel 2, dass der Antichrist, der satanische Endzeitherrscher in Person, schon viele Vorläufer hatte in der Weltgeschichte. Alle, die Jesus verleugnet haben, alle, die eine Weltmacht aufbauen wollten, ohne Jesus als den einzigen Herrn, sie haben alle gegen Christus gearbeitet. Sämtliche Weltreiche. Wir denken natürlich auch an Diktatoren, wie wir sie bis heute noch erleben oder erlebt haben, Hitler, Stalin und Mao und viele andere, die auch Millionen Menschen auf dem Gewissen haben. Vorläufer des Antichristen. Aber antichristlich ist auch jeder, der sich gegen Christus stellt. Antichristos, gegen den Christus. Und jeder, der die Stelle Christi einnehmen möchte und sagt, er sei der Stellvertreter Christi auf Erden, ist auch antichristlich. Denn Christus braucht keinen Stellvertreter, er braucht Nachfolger, er braucht Jüngerinnen und Jünger. Ich hoffe, er versteht, was ich sagen will. Und dann steht etwas sehr Erschütterndes hier, und das gab es ja auch in allen Jahrhunderten der Geschichte der Gemeinde Jesu, in Vers 9. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Ja, das erleben wir auch in unserer Zeit. Ich habe mal einiges mir notiert, was bei einer panislamischen Konferenz beschlossen wurde über die Verfolgung der Gläubigen. Und zwar 1980 traf sich in Lahore, Pakistan, die panislamische Konferenz. So wie Pan-Europa, allumfassendes Europa, gibt es auch die allislamische Konferenz. Also alles soll islamisch werden. In Pakistan, wo auch heute der Islam herrscht, da wurde ein Geheimbeschluss erlassen, der aber durchgesickert ist, und der sagte Folgendes wörtlich aus. Das ganze Gebiet des Nahen Ostens ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt, dass alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, ausgerottet werden sollen. und zwar die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis. Das Ziel hat man verfolgt, allerdings Gott sei Dank nicht erreicht, aber man sieht also, welche Ziele da sind. In Afrika kann man es auch sehen, da wurde die Islam in Afrika Organisation gegründet im Sommer 1990 und es wurde beschlossen, in den Staaten, wo der Islam dominiert, dass man nur noch Moslems in führende Ämter beruft, das islamische Recht, also die Scharia, einführt und das Christentum und andere nicht-islamische Religionen, wie man es dann nennt, vernichtet, auslöscht. Es tobt ja ein Krieg im Sudan, viele Jahre schon, und viele Christen wurden in die Sklaverei verschleppt. Sklaverei im 20. und 21. Jahrhundert, dass man Christen freikaufen musste durch Lösegelder, auch hier aus Deutschland. Ja. Glaubt man gar nicht mehr in der Neuzeit, aber solche Dinge gibt es. Der Herr Jesus hatte es vorausgesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes Evangelium Kapitel 15. Dann das nächste Erschütternde, was die Gemeinde Jesu in der Endzeit betrifft, in Vers 10. Dann werden viele abfallen. Manche sagen, ein Christ könne nicht mehr abfallen, aber hier steht, dann werden viele abfallen, die mal dabei waren, und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Das ist erschütternd. Wenn ich jetzt fragen würde, ich werde es nicht tun, keine Angst, aber jeder möge sich prüfen. Wo wirst du stehen, wenn es etwas kostet, dem Herrn Jesus nachzufolgen, sich zu ihm zu bekennen, auch in der Öffentlichkeit, auch gegenüber dem Staat? Ich weiß, hier ist die Frage nicht so unbekannt wie bei uns im Westen. Ja, wie wirst du dich dann entscheiden? Wirst du dann auch ein Opfer auf dich nehmen, vielleicht berufliches oder persönliches, vielleicht auch das Opfer der Freiheit oder des Lebens, wenn es wieder etwas kostet, ein Christ zu sein? Wie sehr lieben wir den Herrn? Auch heute Abend stellt sich uns diese Frage, lieben wir den Herrn Jesus mehr als unser eigenes Leben? Wer mir nicht nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein, sagt der Herr Jesus. Betet um diese Liebe zum Herrn, betet um die Liebe zum Nächsten, zu unserem Mitmenschen. Es ist eine göttliche Liebe, die Gott uns auch schenkt, die wir uns nicht erwerben können, aber die wir erbitten dürfen. Und auch die Kraft dürfen wir erbitten, wenn es wirklich ernst wird wieder für die Gemeinde Jesu, auch in unserem Land. Ich habe ja gestern einiges gesagt, ich habe nur deshalb so viele Gesetze zitieren müssen, damit wir auch wissen, was läuft, sonst glaubt es mancher gar nicht. Ja, es musste einfach sein, ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen viel war, aber wenn wir nicht wissen, was beschlossen ist, dann wissen wir auch nicht, was auf uns zukommt. Heute haben wir ja schon diese Antidiskriminierungsgesetze. Heute kostet schon was in gewissen Berufen. Es wurden zum Beispiel Hebammen entlassen, ich glaube, es war in Sachsen sogar, Chemnitz oder wo, ja, die sich geweigert haben, bei den Abtreibungen mitzumachen. Solche Menschen sollten wir ermutigen und uns auch hinter diese stellen. Auch als Menschen, die Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft. Und jeder trägt mehr oder weniger auch Verantwortung. Und sei es nur durch nachbarschaftliche Kontakte und Unterstützung anderer Gläubiger. Ja, ich hoffe, ich wünsche uns, dass wir dann nicht abfallen und dass wir den Herrn nicht verleugnen. Denn der Herr Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt vor meinem himmlischen Vater, zu dem werde ich mich auch bekennen. Ich habe es jetzt falsch zitiert, Entschuldigung. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. So hat der Herr Jesus gesagt. Wer aber mich nicht bekennt, sondern verleugnet, zu dem werde ich mich dann auch nicht bekennen. Das ist ein sehr ernstes Wort. Aber die Triebkraft sollte die Liebe zum Herrn sein und auch zu den verlorenen Menschen. Nur wenn wir Jesus bezeugen, werden wir auch zu ihrem Heil, zu ihrer Rettung beitragen. Nicht, wenn wir feige sind und den Mund und die tätigen Hände nicht aufbekommen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben, steht dann in Vers 11, habe ich schon darauf hingewiesen, dazu morgen mehr. Und in Vers 12, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Heute sagt man so schön, Wir wollen nicht gesetzlich sein. Die Gebote Gottes interessieren uns nicht mehr. Hauptsache Liebe, alles Liebe. In Schlagern und überall wird das besungen. Hier lesen wir aber etwas Interessantes im Wort Gottes. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Es hängt zusammen. In Römer 13 steht, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, nicht die Übertretung. Schreibt gerade der Apostel Paulus, der so oft gegen die Gesetzlichkeit ins Feld geführt wird. Natürlich, keine Gesetzlichkeit wollen wir im Sinne einer Selbsterlösungswerkgerechtigkeit, das nicht. Aber die Ordnungen Gottes, die 10 Gebote, die Bergpredigt insbesondere, das ist uns gegeben, dass wir auch dem Herrn Jesus nachfolgen, in der Tat und in der Wahrheit, nicht einfach nur reden davon. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, steht auch in Römer 13. Wenn wir zum Beispiel das Gebot übertreten, du sollst nicht stehlen und dem anderen sein Eigentum wegnehmen, dann tun wir ihm ja Böses. Das ist Gesetzlosigkeit. Oder in die Ehe einbrechen oder ihn hassen. Der Tod, die Tötung oder Ermordung des Menschen beginnt ja schon in den Gedanken, im Hass, sagt der Herr Jesus, und auch in den bösen Worten. Nicht erst, wenn ich ihn tot mache, sozusagen. Also Gott setzt den Maßstab viel höher. Aber heute hat sich so diese Ideologie eingebürgert. Ja, Hauptsache Liebe, aber was ist das für eine Liebe, die nicht konkret ist, die nicht gefüllt ist mit der Liebe zum Nächsten, die ihm dann auch wirklich nichts Böses tut, sondern ihm hilft, sein Leben zu fördern und ihm zu helfen. Nicht nur nichts Böses tun, sondern Gutes tun dem Nächsten. So etwa sollen wir die 10 Gebote und die Bergpredigt praktizieren. Aber am Ende wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das habe ich mal zusammengefasst in einem Traktat, das möchte ich euch vorlesen. Dieser Gegensatz zwischen den 10 Geboten und dem, was man heute so daraus macht, wie man das ins Gegenteil verkehrt in der Gesellschaft. Man sagt heute, alle Religionen verehren denselben Gott. Spiritualität ist umfassend. Ihr Christen, seid doch tolerant gegen alle Religionen. Gottes Wort sagt, also das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dann das nächste. Man sagt heute, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur die dauernde Diskussion. Wir sind immer am Suchen und Lernen. Aber Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Man sagt heute, Gott, das ist der Kosmos, die Pflanze, das Tier. Gott, das bin ich selbst. Die Selbstvergottung, Emanzipation, all diese Dinge sind heute sehr in aller Munde. Die Bibel sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Nur Gott ist Gott. Der Mensch ist nicht Gott. Und auch die Pflanze und das Tier nicht, auch die heilenden Steine sind keine Götter, sondern sind Steine, die Gott geschaffen hat. Und wir sollen nicht in den Okkultismus verfallen. Man sagt heute, wir führen die Sonntagsarbeit ein, auch wenn es anders ginge, und machen verkaufsoffene Sonntage. Hauptsache, die Produktivität wird gesteigert. Die Bibel sagt, du sollst den Ruhetag heiligen. Ja, das nimmt auch überhand in vielen Städten. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon so ist. Man hat 6 Tage, wo man einkaufen kann. Es muss auch noch der 7. das geöffnet werden, sodass auch die Leute, die da betroffen sind, arbeiten müssen am Sonntag, nicht mehr den Ruhetag halten. Und die Sonntagsheiligung geht verloren. Man will dadurch auch die Kirchen leeren. Es ist alles ein antichristliches Programm, was aber nicht biblisch ist. Es gibt natürlich Berufe, wo man sonntags arbeiten muss. Landwirte dürfen ihre Tiere nicht verhungern lassen. Mediziner müssen auch im Notdienst abrufbar sein, ist klar. Aber wo es nicht sein muss, da soll es auch nicht sein. So ein Slogan heißt ja, wenn es keinen Sonntag mehr gibt, gibt es nur noch Werktage. Und das scheitert. Auch der Mensch ist auf den 7-Tages-Rhythmus hin geschaffen. Man merkt ganz genau, wenn man nicht einen Ruhetag hält, in der Woche, dass der Mensch sehr schnell kaputt geht. Nicht umsonst hat Gott das Ruhegebot uns geschenkt. Dann weiter, man sagt heute, antiautoritäre Erziehung ist modern. Die Kinder brauchen kritische Mündigkeit, Die Eltern sollen sich zurückziehen, sobald die Eltern sollen sich zurückziehen, sobald die Kinder das wollen. So rum. Es stand wortwörtlich im Programm einer inzwischen recht groß gewordenen Partei. Ich sage jetzt nicht, welche das ist. Aber die Bibel sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Nicht ohne Grund hat Gott den Eltern Autorität eingeräumt, gute Autorität. Das gilt auch in der Endzeit noch. Dann, es wird jetzt immer heikler. Man sagt heute, Lebensschutz ist gut, aber nur solange er meiner Selbstverwirklichung nicht im Wege steht. Wer leben darf, bestimme ich. Mein Bauch gehört mir. Ihr wisst, was damit zusammenhängt. Die Tötung ungeborener Kinder. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Das sagt Gott selber in den 10 Geboten. Dann, man sagt heute, ich tue, was mir Spaß macht. Wozu heiraten? Ehe ohne Trauschein, freie Liebe, homosexuelle Liebe, all das ist doch modern. Gottes Wort sagt, du sollst nicht Ehe brechen, fliehe vor der Unzucht. Und noch ein Beispiel, man sagt heute, Eigentum ist Diebstahl, ist Überbleibsel des Kapitalismus. Deshalb weg damit, was dein ist, ist auch mein. Gottes Wort sagt, du sollst nicht stehlen. Man sagt vielleicht, was dein ist, ist auch mein, sagt man aber auch, was mein ist auch dein. Das wäre Teilen im Sinne der Urchristenheit, dass man gegenseitig auch teilt, wenn schon. Ja. Das ist auch ein Gebot, Gutes zu tun und miteinander zu teilen. Vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, heißt es in der Heiligen Schrift. Wollen wir also nicht die Ungerechtigkeit überhand nehmen lassen und wollen wir die Liebe Gottes festhalten? Das gehört untrennbar zusammen, denn die Liebe wird konkret in den Taten der Liebe und nicht, indem ich die Gebote Gottes übertrete. Wer beharret bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Ich habe auch mal einige Zahlen aufgeschrieben über die Weltmission. Da gibt es ja heute Möglichkeiten, die man früher nicht hatte, Völker zu erreichen, wo früher kein Missionar hinkam. Und es heißt ja einmal in Offenbarung 7, dass Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes stehen werden. Das heißt, Menschen aus allen Sprachgruppen werden erreicht mit der guten Nachricht von Jesus Christus. Und wir haben heute über 6.000 Sprachen, die inzwischen bekannt sind. Ich weiß nicht, wenn wir unsere Sprachkenntnisse zusammenrechnen, auf wie viele Sprachen wir dann kommen. Ich nenne jetzt mal meine Zahl nicht, das könnte ein bisschen angeberisch wirken, aber vielleicht bekommen wir 50 Sprachen zusammen, wenn wir hier alle zusammenrechnen. Aber es gibt insgesamt über 6.000 Sprachen. Ja. Und da sind wir sehr dankbar, dass es heute schon fast genauso viele Botschaften gibt des Evangeliums. Allerdings Bibelübersetzungen selber, die Gesamtbibel, wenn es interessiert, gibt es inzwischen in ca. 400 Hauptsprachen, die allerdings von 99% der Menschen verstanden werden können, schätzungsweise. Diese Hauptsprachen, Englisch natürlich und Französisch und Spanisch und Russisch und so weiter, auch Deutsch. Und dann gibt es das Neue Testament oder Teile der Bibel in ungefähr 2.500 bis 3.000 Sprachen. Also etwa die Hälfte Bibelübersetzungen, Teilübersetzungen. Aber es gibt auch die Möglichkeit von der Schallplatten-, Kassetten- oder CD-Mission, wo die Heilsbotschaft, wie man ein Kind Gottes wird, in bereits über 5.000 Sprachen gesprochen wurde auf Tonträger und die dann verteilt und abgespielt werden können in allen Ländern dieser Erde, auch ohne Strom, etwa auf Schallplatten, wo man ja keine Elektrizität braucht. Also vieles ist geschehen und durch Radiowellen, auch durch Internet kommt heute die Botschaft in Länder, wo es an sich noch einen Zaun herum gibt, wo man mit Missionaren kaum hineinkommt. Es werden sehr viele arabische Bibeln ausgedruckt, heimlich in arabischen Ländern, wo Mission offiziell verboten ist. Aber über Internet, das hat auch viele Nachteile, das weiß ich. Aber auch die Bibel kann dadurch durch diese Zäune hindurch transportiert werden. Man kann also die Dinge auch hier zum Guten oder zum Schlechten nutzen, aber auch zum Guten. Ja, wir sehen, wie auch diese Dinge heute vorangehen. Und es gab und gibt große Erweckungen, leider weniger in Europa, aber dafür in Afrika, in Südamerika, auch in Asien immer wieder Aufbrüche, wo Menschen, vielleicht auch ganze Stämme schon, zum Glauben kommen. Sind wir sehr dankbar. Allein in China, nach dem Scheitern der maoistischen Kulturrevolution, kamen ca. 50 Millionen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Das Blut der Märtyrer war auch dort der Same der Gemeinde Jesu Christi. Muss man und darf man so feststellen, auch wenn es sehr hart ist. Aber wenn Christen wirklich festgehalten haben an Jesus, nicht von ihm abgefallen sind, dann war das ein Zeugnis auch vor denen, die sie verfolgt haben. Und da sind viele umgekehrt und haben gesagt, ja, wenn das so ist, da muss was dran sein. Die haben eine Kraft, die wir nicht haben, die als Märtyrer für Jesus gestorben sind. Das haben die Verfolger dann gemerkt. Und für jeden Christen, der gestorben ist, gab es oft 10 Neubekehrte dann in China und anderen Ländern. Oft noch mehr. Ja, nehmt die Zeichen ernst der Zeit. Ich möchte noch eine Stelle lesen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, denke ich. Aus Lukas 21. Das ist an sich das Parallelkapitel zu Matthäus 24. Und da ist eine sehr interessante Prophetie. Das zeigt uns auch, wie genau Gottes Wort sich erfüllt. Und zwar über das Ende Jerusalems und wie es dann weitergeht. Lukas 21, Vers 20 folgende. Jetzt konnte ich es lesen. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist, sagt hier der Herr Jesus. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge. Und wer in der Stadt ist, gehe hinaus. Und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn da sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Frage an euch, wann ist das passiert? 70 nach Christus und in den späteren Jahren dann weiterhin, auch nach dem Bar-Kochba-Aufstand, 135 nach Christus. Die Juden wurden in alle Länder zerstreut. Und jetzt geht es aber weiter. Der Vers 24 heißt komplett so: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Eine geheimnisvolle Stelle. Ja. Ich verstehe das so, auch mit anderen Auslegern, dass wenn dann Jerusalem nicht mehr in heidnischer Hand ist, wenn es wieder in der Hand der Juden ist, dass dann sich manches erfüllt, auch bei den Heiden, wenn dann die Zeit der Heiden erfüllt ist. Zumindest beginnt sie sich zu erfüllen. Und wann ist Jerusalem denn wieder in die Hand zurückgekommen, der Juden? Zumindest überwiegendes Jerusalem. 1967 beim Sechstagekrieg. Damals stand General Moshe Dayan vor der Klagemauer und sagte, nie mehr werden wir diese Stadt preisgeben. Daran werden sie festhalten. Daran wird sich auch dieser Krieg nach Sacharja 12 bis 14 entflammen. Aber dann ist die Zeit der Nation erfüllt. Das ist interessant. Darauf hat auch unser Bruder Alexander Seibel, der ja auch schon hier war, habe ich gehört, habe hingewiesen in einer Schrift über die Hintergründe des Terrorismus, dass in dieser Zeit, 1967 herum, wirklich Erstaunliches geschehen ist in den Heidennationen. Also dieser ganz erstaunliche Sechstagekrieg, wo Jerusalem wiederum Israel gegen eine über 50-fache Übermacht kämpfend innerhalb 6 Tagen diesen Krieg gewonnen hat, muss sich diese Übermacht vorstellen, ein Wunder. Und in dieser Zeit ist in den Heidennationen, auch in Deutschland und weltweit, bei den nichtjüdischen Staaten, vieles eingetreten an negativen Entwicklungen bezüglich des Glaubenslebens. Das möchte ich jetzt noch zusammenfassend erwähnen. Ihr könnt gerne nachher noch zu Details, zu Einzelheiten nochmal rückfragen, was ich jetzt aufzähle. Und zwar um 1967 herum, kurz vorher und kurz nachher und in diesem Jahr, Da wurde die erste Satanskirche in Kalifornien 1966 offiziell gegründet. Das ist immer so der Anfang des Endes, wenn solche Sachen auch offiziell fröhliche Urstände feiern dürfen sozusagen. Gleichzeitig begann in Kalifornien die Hippie-, Drogen- und Sexwelle, die bald die halbe und inzwischen wohl die ganze Welt erfasst hat. Fernöstliche heidnische Kulte, sogenannte Jugendreligionen, drangen auch in das ehemals christliche Abendland ein. Zum Beispiel transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi, Hare Krishna, Children of God, Bhagwan, Divine Light Mission und wie sie alle hießen. Die kamen dann in die Städte und missionierten da für fernöstlichen Okkultismus. 1966 in China rief Mao Zedong die große proletarische Kulturrevolution aus, die Millionen Chinesen das Leben kostete, vor allem auch Christen. Und dann bei uns im Westen, was geschah da? Ich sage mal bei uns im Westen, ist ja auch alles westlich jetzt. Bei uns, zumindest in Westdeutschland, ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch war, aber auch in Frankreich und USA und vielen anderen Ländern, brach damals die sogenannte Studentenrevolution aus. Habt ihr bestimmt davon gehört? Die 68er-Bewegung. Und was hat sie verkündet? Sie hat den autonomen Menschen verkündet, der nur noch über sich selber bestimmt. Kein Gott über sich, keine Autoritäten, weder staatlich noch kirchlich, sondern der Mensch selber auf dem Thron. Man denkt an den Menschen der Sünde, der sich selber auf den Thron setzt. 2. Thessalonicher 2. Gleichzeitig wurden Psychokulte, Gleichschaltungstechniken, Gehirnwäschetechniken wie die Gruppendynamik, dazu liegt auch ein Buch aus mit dem Titel Fühlen statt zu denken, eingeführt, nicht nur im gesellschaftlichen Bereich, sondern eben leider auch in vielen kirchlichen Ausbildungsgängen damals. Psychokulte, gruppendynamische Sitzungen, Gleichschaltung. Der 2. Juni 1967 gilt auch als Geburtsstunde des Terrorismus, als in Berlin der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration erschossen wurde. In Kalifornien wiederum, Ende der 60er Jahre, erlebten viele der späteren New Age-Vordenker ihre Erleuchtung. New Age, das neue Zeitalter des Wassermanns, der Esoterik, des Okkultismus. Frithjof Capra, Bestsellerautor, Wendezeit, manche kennen es vielleicht noch. Michael Murphy, Karl Friedrich von Weizsäcker, der Initiator des konziliaren Prozesses. Alle diese haben ihre fernöstliche Erleuchtung in dieser Zeit erlebt. 1968 wurde in New York die Vereinigung zur Freigabe der Abtreibung gegründet. Mitbeteiligt war Dr. Bernhard Nathanson, der später aber vom Saulus zum Paulus wurde, der den Film gedreht hat, Der stumme Schrei, der zum christlichen Glauben gewechselt hat und dann seine zahlreichen Tötungen an ungeborenen Kindern bereut hat. Aber er war damals Mitbegründer. Ja, auch in den Kirchen, ich habe schon erwähnt, nicht überall gleich stark, aber weithin die moderne Seelsorgebewegung damals. Karl Barth war gestorben, hat auch mancherlei falsche Lehren verkündet, aber es war noch nicht so extrem falsch und radikal wie die, die dann anschließend kamen und die dann sagten nicht mehr das Wort Gottes, sondern das Gefühl des Menschen soll im Vordergrund stehen, es sollte alles nach innen verlagert werden in der Seelsorge, nicht mehr theologische Verkündigung, sondern nur noch psychologische Beratung. Nicht mehr Offenbarung Gottes, sondern Erfahrung des Menschen. Nicht mehr Gotteswort, sondern Menschenwort. Ich kann das jetzt für die Fachleute hier nur erwähnen. Das war also ein Einbruch auch damals in der Seelsorgeentwicklung. Aber wenn wir heute Seelsorge betreiben, dann sollte das ganz klar und allein vom Wort Gottes herkommen. Wir können natürlich Menschenkenntnis mit einfließen lassen, aber das darf nicht dominieren. Dann habe ich schon am ersten Abend erwähnt, 1965, endete in Rom das Zweite Vatikanische Konzil, das die Öffnung zur Welt, Aggiornamento, beschlossen hat, die Öffnung auch zu den heidnischen Religionen. Genauso der Weltkirchenrat, Ökumenischer Rat in Genf, 1968 in Uppsala, da wurde Mission ersetzt durch den Dialog, das Dialogprogramm, also nicht mehr, dass die Heiden sich bekehren sollen und Christen werden, sondern der Heide soll einfach ein besserer Heide werden, der Hindu ein besserer Hindu, der Moslem ein besserer Moslem, also humanistisch, aber nicht mehr wirklich biblisch-christlich. Das hat dann zu dieser politischen Theologie auch sehr stark geführt, die dann sich heute auch sehr ausgebreitet hat. In allen Kirchen. Politische Theologie, wir haben ja alle damit zu kämpfen. Ja. Natürlich, wir wollen auch gegen das Unrecht einstehen, in Gebet und Tat. Aber an erster Stelle steht die Bekehrung des Menschen. Dann wird sich auch sein Herz verändern. Und dann können auch Früchte des Geistes hervorgebracht werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Keuschheit, all diese Dinge. Das ist die Frucht des Geistes und nicht, wenn der Mensch sich selber an den eigenen Haaren sozusagen aus dem Sumpf zieht und sagt, ich baue jetzt die bessere Welt. Damit wird er scheitern. Zuerst die Bekehrung, dann auch Veränderung im Umfeld des Christen. Auch der Nichtchrist kann natürlich Gutes tun, das schließe ich damit nicht aus. Aber es ist eigenes Werk, das ihn auch vor Gott aber nicht retten oder rechtfertigen kann. Sondern der biblisch-reformatorische Weg ist zuerst der Glaube, dann die Werke. Die Werke sind Frucht des Glaubens. Der Heilsgrund, die Basis der Erlösung ist der Glaube an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Und die Werke tun wir aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zu den Menschen. Aus seiner Kraft heraus und nicht aus eigener Kraft. Ganz wichtiger Unterschied. Das war auch von den Reformatoren wieder ganz neu ans Licht gebracht worden, nach vielen Jahren der Dunkelheit, wo man das nicht mehr erkannt hatte. Aus den Heiligen Schriften. Dann möchte ich noch zwei Punkte erwähnen. Der eine Punkt ist noch ein sehr heikler Punkt. Da geht es um das Eindringen auch von Gefahren in die Gemeinde, auch der evangelikale Bewegung. Man will ja nicht das eigene Nest beschmutzen, will ich auch nicht, aber manche Dinge sind doch so gravierend, dass man sie auch benennen muss. Und das Letzte ist dann, wie wir hindurchkommen als Gläubige überhaupt durch die Endzeit. Wie die Gemeinde Jesus durch die Endzeit hindurchkommt. Wo sind denn Gefahren für uns, für unsere Gemeinden und Kreise? Da kann ich nur ein paar Stichworte erwähnen. Das Problem des Übels ist immer wieder ein nicht mehr konsequentes Verhältnis zur Heiligen Schrift. Dass man sagt, die Bibel ist nicht wirklich irrtumslos, sie enthält Fehler und sie ist deshalb auch nicht überall verbindlich. Wir suchen raus, was heute noch gilt und was nicht. Ja, das ist eine sehr gefährliche Haltung. Und sie öffnet dem Verderben Tor und Tür. Ich persönlich bin überzeugt, aufgrund meines langjährigen Bibelstudiums, ich habe sie mehrfach gelesen, dass die Bibel keine Fehler enthält. Fehler meint nur der Mensch zu erkennen, der nicht durch den Heiligen Geist erleuchtet ist, der da nur mit dem Seziermesser einer autonomen Vernunft herangeht. Und er kann zum Beispiel nicht verstehen, dass es einmal heißt, Judas hängte sich auf und einmal er zerborst und seine Eingeweide brachen heraus. Ein Beispiel, was auch von Moslems und anderen immer wieder angeführt wird. Aber es ist ganz klar, dass er sich aufgehängt hat und dann der Leichnam herunterfiel und die Eingeweide herausfielen. Aber es wird ein Gegensatz konstruiert, wo gar keiner ist. Ja, es war jetzt nur ein einfaches Beispiel. Man könnte vieles, ihr könnt gerne noch Fragen stellen, auch zu diesem Bereich. Aber wir sehen, die Bibel ist entstanden in 1,5 Jahrtausenden mindestens in diesem Zeitraum, wenn nicht noch größerem Zeitraum, gemäß der Tontäfelchen, die auch schon die Patriarchen hatten, die konnten auch schon schreiben, die Urväter. Und da findet sich kein Widerspruch. Der Koran hingegen ist von einem einzigen Mann geschrieben. Und ich habe auch schon Moslems gefragt, glaubst du einem einzigen Mann mehr als den ganzen zahlreichen Propheten und Aposteln der Bibel, die in ihrem Zeugnis über Jahrtausende übereinstimmen? Ja, das ist nur mal ein Beispiel. Die glauben einem einzigen Mann, ihrem Propheten Mohammed, wie sie ihn nennen, mehr als Gott, der so viele Boten übereinstimmend inspiriert hat. Das gilt natürlich auch für andere Schriften. Ja, also die Bibelfrage ist ganz entscheidend. Die Bibel ist nicht nur unfehlbar, sondern auch irrtumslos. Das ist eine typische Theologenglauberei, diese Begriffe. Im Grunde sagt es das Gleiche aus, aber in der Theologie ist da ein Unterschied. Unfehlbar heißt, sie hat keine Fehler, nur in Heilsfragen, was den Glauben und das Heil angeht. Aber irrtumslos heißt, sie hat auch keine Fehler in den Fragen, die Schöpfung, Geschichte und Naturwissenschaft angehen. Auch da hat sie keine Fehler. Und daran glaube ich, auch aufgrund meines Studiums der Bibel und meiner Erfahrung mit dem Herrn, die ich in vielen Jahren machen durfte. Könnt dazu gerne noch fragen. Dann die andere große Gefahr ist ein Wohlfühlevangelium, was in viele Gemeinden leider eindringt. Natürlich soll es uns gut gehen in der Gemeinde. Wir wollen nicht unbedingt auf knarrenden, kalten Kirchenbänken sitzen. Und das ist alles selbstverständlich. Es muss jetzt auch hier nicht eiskalt sein oder überhitzt. Aber Wohlfühlevangelium ist die Gefahr, eine ganz andere Gefahr, dass man nämlich weltliche Elemente so aus der Unterhaltungsindustrie in die Gemeinde holt und meint, die Leute müssen gut unterhalten werden, sonst kommen sie nicht. Sie brauchen genau das Gleiche, was sie im Fernsehen sehen. Wenn da nicht eine richtige Show abgeht und entsprechende harte Musik, dann kommen sie nicht. Aber ich sage nur einen Satz dazu, denkt mal drüber nach. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt, früher oder später. Und dann ist nicht mehr die Gemeinde Jesu, dann ist es ja eine Art christlicher Sportclub oder christlicher Wohlfühlclub oder was auch immer. Bisschen ist es zu hart jetzt gesagt. Ja, also da muss man wirklich wachsam sein. Welche Methoden sind wirklich dem Evangelium angemessen, welche nicht, muss man sehr genau prüfen. Dass man nicht evangeliumsfremde Dinge hineinholt, zum Beispiel das Kreuz zu einem Unterhaltungsgegenstand verwässert oder entsprechende Musik, die nur das Fleisch stimuliert und den Geist überhaupt nicht mehr erreicht, ist auch eine Gefahr. Darüber können wir gerne auch noch weiter reden. Ja, dann auch eine Vermischung biblischer Wahrheiten geschieht in etlichen Kreisen mit politischen Erkenntnissen, philosophischen, psychologischen, soziologischen und anderen weltanschaulichen Systemen. Und eine besondere Gefahr ist auch heutzutage das Streben nach interreligiöser und interkonfessioneller Ökumene und Einheit um jeden Preis, auch auf Kosten der Wahrheit. Sollten wir auch sehr wachsam sein. Es wird aufgrund der einseitig überbetonten Liebe oft nicht mehr die Frage nach der Wahrheit gestellt. Aber der Maßstab, ich hoffe, wir sind uns da alle einig, bleibt doch hoffentlich die Heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments, dass wir daran alle Lehren prüfen und nicht einfach sagen, Einheit um jeden Preis, auch auf Kosten der Wahrheit. Das sollte nicht sein. Prüfet alles anhand der Heiligen Schrift. Zur Bibel vielleicht noch ein Wort. Die Bibel ist ein heilsgeschichtlicher Organismus. Das heißt, es gibt natürlich einen Offenbarungsfortschritt vom Alten zum Neuen Bund. Für uns letztverpflichtend ist das, was im Neuen Testament steht. Das Alte Testament ist aber die wichtige Voroffenbarung zu der Volloffenbarung, die wir im Neuen Testament finden. Deshalb, ich wollte es nur deshalb sagen, weil manche Sekten ja denken, sie müssen alttestamentliche Rituale wiederbeleben, also Opfer und solche Dinge. Das ist natürlich durch das Opfer Jesu Christi erfüllt. Wir wollen heute und dürfen keine Tiere mehr opfern, sondern Jesus haben wir das vollkommene Opfer. Also wir lesen die Bibel nicht, wie wenn jetzt alles für uns gleichermaßen gültig wäre, sondern natürlich sehen wir es als heilsgeschichtlichen Organismus, vom Alten zum Neuen Bund fortschreitend. Das musste ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Ja, und dann auch noch eine Gefahr, die Anpassung der Lebensgewohnheiten an das Diktat von Fernsehen und Straße, zum Beispiel die Meinung, dass man immer die Meinung übernimmt, die einem von gewissen Journalisten präsentiert wird. Wir sollen doch selbstständig denken, uns nicht einfach alles vorschreiben lassen. Und auch die Moral der Welt, die Mode oder die Musik der Welt, das sollte nicht in der Gemeinde beherrschend sein. Nun aber möchte ich zum letzten Punkt kommen, der sich wiederum in 7 Punkte untergliedert. Entschuldigung. Aber wir haben ja noch 5 Minuten. Was tun? Was tun? Die Frage stellt sich jetzt. Ich konnte ja, liebe Freunde, nur einige Beispiele nennen für die Zeichen der Zeit. Und das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir die Zeichen ernst nehmen. Vielleicht hat mancher das zum ersten Mal gehört und hat das überhaupt noch nicht gemerkt, was alles sich heute erfüllt. Ich hätte jetzt manches noch sagen können über Israel, über die Seuchen, die wir heute erleben. Das ist alles vorausgesagt für die Endzeit. Über die Erdbeben, die Hungersnöte, was auch immer. Ich habe ja in diesem Buch das ausführlich alles behandelt. Es sind noch 2 Exemplare da, aber man kann es auch bei mir noch bestellen. Aber da habe ich aufgezählt, Umweltzerstörung, neue Fruchtbarkeit in Israel, Kontakt mit der Finsternis, Okkultismus, Hungersnöte, Verfolgung, Siegeszug der Weltmission. Manches habe ich ja erwähnt. Es gäbe viele Zeichen noch, aber wenn die alle sich heute erfüllen, nicht nur ein Zeichen, sondern alles, dann wissen wir, dass es nahe vor der Tür ist. Ja. Dass der Feigenbaum grün, sehen wir ja, und die anderen Dinge entwickeln sich zusehends und reifen aus. Es kann sich also dann um keinen Zufall mehr handeln, sondern Gottes Plan geht in Erfüllung. Ich nenne keine Jahreszahlen, das wäre gegen Gottes Wort, aber ich rufe zu äußerster Wachsamkeit auf, dass wir bereit sind, wenn der Herr erscheint. Das wollen wir festhalten. Gerade jetzt, wenn das neue Europa entsteht, das neue Reich, und die Weltregierung schon in den, ja, in den Sattel, im Sattel sitzt, fast schon, im Sattel noch nicht, aber wie sagt man, in den Startlöchern, ja genau, in den Startlöchern. Ja. Das ist ja unübersehbar. Ich denke, jeder sieht, was in New York und USA überhaupt sich zurzeit so tut. Und jetzt bei diesem Weltklimagipfel, der ansteht, will Obama versuchen, die Weltregierung bereits zu installieren. Ob ihm das schon gelingt jetzt, muss man abwarten. Aber der Weg geht immer weiter in diese Richtung. Und wenn wir sehen, dass sich das alles erfüllt, dann gilt es, wie ich immer wieder sage, auf die Seite des Siegers zu treten, Jesus anzunehmen. Denn er hat uns das vorausgesagt und er bringt uns auch hindurch, allein er. Dass wir in sein Himmelreich eingehen dürfen und nicht abfallen und weggehen vom schmalen Weg. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet, lesen wir in der Heiligen Schrift. Wer noch nicht glaubt, der ist herzlich eingeladen, das zu tun. Kann selber beten, Herr, schenke mir diesen Glauben an dich, an dein Opfer am Kreuz für mich, um mich zu erlösen, für deine Liebe, danke ich dir. Und auch andere können beten für den, für diejenige, die das wünscht. Auch heute Abend ist die Möglichkeit, wenn jemand nach vorne kommen möchte und ja, zu Jesus kommen, ist die Möglichkeit, herzliche Einladung. Für alle, die schon zum Herrn Jesus gehören, gilt, dass wir keine Angst haben müssen. Natürlich könnte es uns Angst werden, wenn wir hören, dass auch viele Christen heutzutage schon verfolgt werden, dass auch auf uns zukommen kann, wiederum in Deutschland. Aber ich möchte uns ein Trostwort zurufen. Der Herr Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Kein Haar von eurem Haupt, von eurem Kopf soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Weiter gilt, dass wir als Christen nüchtern und wachsam bleiben sollen, das Öl bereithalten, wie die klugen Jungfrauen im Gleichnis, das Sie hoffentlich alle kennen, dass wir auch bereit sind für die Entrückung, wenn der Herr seine Gemeinde zu sich ruft. Und dazu gehört, dass wir in der Bibel zu Hause sind, dass wir sie wirklich mit hungrigem Herzen lesen, in der Schrift forschen, dass wir auch erkennen, was kommt, dass wir aber auch Gottes Willen für unser Leben erkennen, denn wir sollen jetzt nicht Endzeitspezialisten werden, sondern es geht um die praktische Nachfolge des Herrn im Alltag, ganz klar. Ja. Nicht, dass ihr jetzt nur noch mit Endzeit euch beschäftigt, es kann auch gefährlich werden, wenn man nur noch das tut, sondern jetzt sollen wir leben als Christen. So wie wenn die Welt auch noch weiterläuft. Wir wissen ja nicht, wann der Herr kommt. Also forscht in der Schrift, damit ihr wisst, wie ihr Jesus am besten dienen könnt. Haltet fest am Gebet, dann kann der Herr euch und mir und uns Orientierung geben. Denn ohne Gebet, da fehlt uns der Atem der Seele, der uns wirklich hindurchträgt durch die Endzeit. Seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll. Dann auch die Heiligung, dazu werde ich morgen noch etwas sagen, dass wir uns von gottfeindlichen Einflüssen fernhalten. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Und dann verlasst eure Versammlungen nicht, auch dazu ruft uns Gottes Wort auf. Dazu ein Zitat aus Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24. Da lesen wir, lasset uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Wir brauchen einander als Christen. Es gibt manchmal Gegenden, wo es wenige oder gar keine anderen Christen gibt, da ist man dann sehr einsam. Aber wo es Christen gibt, kann man sich auch versammeln zum Gebet, zur gegenseitigen Tröstung, Stärkung und auch Ermahnung. Allein kann man sehr schnell verführt werden, kann man auch im Eifer erlahmen für den Herrn, aber gegenseitig können wir uns auch Trost schenken und anspornen zum Dienst der Liebe in Christus. Und da gehört auch dazu, dass wir wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Bete und arbeite, solange es noch geht. In Jesaja 58 lesen wir: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Also Christsein wird tatkräftig in der Liebe, in der Handlung, dem anderen zu helfen. Missionsauftrag, habe ich schon erwähnt, sollen wir auf keinen Fall vernachlässigen. Wenn wir schon Brot für die Welt geben, dann sollen wir auch das Evangelium für die Welt geben. Keines ohne das andere. Ja, oft wird nur das eine betont, ohne das andere. Das ist nicht biblisch. Natürlich wollen wir die Leute nicht verhungern lassen, aber noch wichtiger ist ihr ewiges Heil, dass wir ihre Seele nicht ewig vergehen lassen, sondern ihnen sagen: Komm zu Jesus, dann wirst du gerettet. Für uns selber gilt, dass wir dem Herrn treu bleiben, auch wenn die Angriffe stärker werden. Nur wer treu ist, wird zum Ziel gelangen. In Offenbarung 2 lesen wir: Sei getreu bis an den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Das hat uns der Herr verheißen. Und darauf wollen wir bauen. Möge der Herr uns gnädig sein und in ihm bewahren. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort diese Zeichen der Zeit genannt hast. Und wir erkennen, wie vieles heute sich immer stärker erfüllt. Herr, halte uns wach und nüchtern, dir zu begegnen. Schenk uns und stärke in uns die brennende Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen, dass wir dich verkündigen und bezeugen in Wort und Tat. Da hilf auch mir und hilf uns allen. Danke, dass noch so viele Menschen hier hungrig sind nach deinem Wort und dich lieb haben in Sosa und Umgebung. Erhalte doch diese kleine Herde in dir, dass sie weiter dir dient mit brennendem Herzen. Und dass es ein Licht sein darf, auch für andere Menschen in anderen Orten. So danken wir dir, dass du gegenwärtig bist. Wir bitten dich auch, dass du uns nun weiterhin durch den Abend leitest und behütest. Amen.